Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Das goldene Zeitalter dieses Podcasts beginnt genau jetzt. Von diesem Tag an wird die Podcast-Welt aufblühen und in der ganzen Welt werden Sie und ich respektiert werden. Alle Podcaster werden uns beneiden und wir und Sie, wir werden uns nicht länger ausnutzen. Nee, das passt jetzt nicht mehr.
Und das Ganze nennen wir dann, ich meine, wir senden dann im Golf von Pott statt im Golf von Mexiko. Was? Oder den Pott von Mexiko. Ach, ich glaube, der hatte was geraucht. Donald Trump hatte was geraucht. Er hatte Pott geraucht.
Nein, das hat er nicht. Ich habe mir das angeguckt. Und das Interessante an dieser Rede, die ich wirklich allen Leuten empfehle, sich anzuschauen, ist, er erzählt das in einem relativ sonoren Ton. Anders als sein Mitsasse Elon Musk, der ja praktisch ganz offensichtlich auf Ketamin ist und dann immer so unter Drogen auf die Bühne hüpft und den Imperatorengruß macht. Ich glaube nicht, dass der Hitlergruß war. Ich glaube, es war der Imperator.
Ich glaube, es war auch was Cäsarisches.
Ich glaube jedenfalls.
Von er hat sich dabei ja auch so an die Brust geklopft.
Vorher so, bam, bam, sowieso.
So wie früher man sich auf die Rüstung klopfte. Und wenn sich alle auf die Rüstung klopfte, war es ganz schön laut. Und dann kriegte der Feind ganz schön Angst.
Die Germanen nicht, das wissen sie. Aber egal.
Die haben sich aufs Fell geklopft.
Lassen wir mal.
Weil die wohnten auf den Bäumen.
Ja, Trump war nicht auf Droge und hat seine Rede gehalten wie eine Predigt. Es war eigentlich keine Politikerrede, es war eine Predigt für eine Gemeinde.
Nee, glaube ich, also wenn wir jetzt im Ernst das versuchen zu analysieren, was ja unser Auftrag ist, dann war es eher die Verlesung des Urteils.
Ah.
Also der Richter oder die oberste Autorität, um es so zu formulieren, verliest jetzt, was dem Volk und der Welt blüht. Beziehungsweise was er über sie befunden und gerichtet hat. Und dann kommt eben, alle außer Amerika sollen sich verdammt warm anziehen, denn Amerika möchte sein Territorium vergrößern. Und, wie sein guter Richter sagt, über ihm ist nur noch Gott. So ist es ja bei Richtern. Der Herrgott hat mich errettet, Klammer auf, von diesem Attentat, Klammer zu. Der Herrgott hat mich errettet, damit ich Amerika wieder groß mache. Also er ist in göttlicher Mission unterwegs. Er ist alleine, er braucht niemanden und er hat alle Macht, alles zu verändern. Das ist schon ziemlich krass. Das ist ein ziemliches Todesurteil für vieles in der Welt, was uns was wert war.
Ja, aber inhaltlich.
Haben Sie das begriffen? Er möchte das Territorium Amerikas vergrößern. Und das meinte der jetzt nicht allegorisch, sondern das meinte er ernst. Und das ist normalerweise Wladimir Putin. Also wenn Wladimir Putin sagen würde, ich möchte das Territorium,
der sagt es nicht.
Der macht es nur.
Sagt ja nicht. Ich will das. Auch der Chinese sagt ja nicht. Ich hole mir jetzt übrigens Teile von den Philippinen und von Vietnam und so. Diese ganzen
Inseln. Nein, du holst dir Taiwan.
Das mache ich einfach und so. Sondern die tun es. Trump kündigt es an und man weiß ja nicht, was er dann auch umsetzt oder was er nicht umsetzt. Aber diese Rede war irgendwie faszinierend, denn ich habe nachher gelesen, sie war inhaltlich so leer. Man hatte sich sozusagen, man fragt sich irgendwie so, was will er jetzt eigentlich wirklich machen? Ich fand aber, dass sie emotional, Entschuldigung, sehr, sehr stark war, gerade weil er sie so ruhig vorgetragen hat. Er hat nämlich nicht geschrien, er hat nicht deklamiert, er hat nicht irgendwie Kunstpausen gemacht, sondern er hat sie in einem relativ sonoren Ton vorgetragen, so als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Und es war eine Erweckungsrede und die Leute sind immer aufgestanden und haben geklatscht. Man hatte das Gefühl, es ist eine Gemeinde, die einem Prediger zuhört, einem Moses, der sozusagen jetzt alle in das gelobte Land der Zukunft führt. Und das ist...
Es war voll mit biblischen Bildern, also das goldene Zeitalter, the decline is over, also der Abstieg in die Hölle, in das Verderbnis ist vorbei. Dann hat er auch noch bei Martin Luther King Anleihen genommen, was echt perfide ist, was wirklich perfide ist. Also demjenigen, der ihn von Grunde auf verachten würde, so ein Mensch wie Martin Luther King würde Trump verachten, den kauft er jetzt ein und macht ihn zu seinem eigenen Kronzeugen. Also
das wissen Sie gar nicht, krass. Ich weiß gar nichts, ich weiß so viel, weiß ich jetzt gar nicht über Martin Luther King, ob er den verachten würde oder nicht. Ich weiß nur, dass Trump von ganz vielen...
Na, in dem Maße, wie Donald Trump Schwarze verachtet,
stopp,
aber beziehungsweise dafür sorgt, dass ihren Minderheitenrechten nicht mehr Genüge getan wird.
Er hat sich bei denen bedankt, bei den Hispanics und bei den Afro-Americans, sich ausdrücklich bedankt, dass sie ihn in großer Zahl gewählt haben. Denn, was ja viele Leute hier immer noch nicht wahrhaben wollen, die Republikaner sind jetzt in Amerika die Arbeiterpartei. Er wird wahrgenommen in Amerika als Arbeiterführer, was ein bisschen bizarr ist, wenn man überlegt, mit wem man sich sonst so umgibt, aber ist ja egal. Und er hat sich ausdrücklich bei den Leuten bedankt dafür. Und die Politik, die er macht, und ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt schon kommen wollen, aber er hat ja sofort mit einem unfassbaren Tempo vorgelegt, Politik zu machen, diese ganzen Dekrete, die er unterschrieben hat. Und das ist ja nicht nur Wortwolken, die werden ja unmittelbar wirksam. Ich habe jetzt gerade in der New York Times gelesen, seit Mittwoch gibt es keine öffentlichen DEI, also Diversity, Equality, Inclusion, also diese ganzen, was sozusagen für die Republikaner diese woke Politik ist, gibt es nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen. Diese Abteilungen sind abgeschafft, die Leute sind in Urlaub geschickt. Und wenn noch irgendwo sowas gemacht wird, ist man aufgefordert, es zu melden an so eine Internetadresse, so eine E-Mail-Adresse, quasi zur Denunziation. Es ist vorbei, von einem Tag auf den anderen.
Die staatliche Förderung dafür ist vorbei. Ob er damit die Gesellschaft umgepflügt wird, zum Beispiel eine solche Gesellschaft wie die kalifornische, die darauf großen Wert gelegt hat und berechenbar auch Leute wählt in ihren Landeswahlen, also kalifornischen Wahlen, die das gut finden, das werden wir dann mal sehen. Ich fand es eher flood the zone with shit. Also das, was der ursprüngliche erste große Berater von Trump, Steve Bannon, immer sagte, du musst die Gegner so verzetteln und so ablenken vom Eigentlichen, indem du die ganze Zone, auf denen sie wo sie eigentlich diskutieren wollen, mit irgendeiner Scheißentschuldigung flutest. Und 200 Dekrete oder was, die er da unterschrieben hat, das meiste wird scheitern an Gerichten, wenn die noch funktionieren, und davon gehe ich aus. Dann hat er das tolle Dekret unterschrieben, wir senken die Preise. Pum, zack. Und ich weise jetzt die Regierung an, dafür zu sorgen, dass die Lebenskosten 50% sinken für die amerikanische Familie. Punkt. Und dann hat er immer den Stift, mit dem er jeweils eine so ein Dekret in so einer Mappe unterschrieben hat, so einen schwarzen, fetten, so armdicken Filzstift, dann so in die Menge geworfen, wie so Leute am Wasserbecken so Heringe in so ein Robbenbecken werfen. Und dann schnappt sich eine Robbe den Hering und ist glücklich, ist so sauglücklich. Und so haben die dann diese Stifte aufgefangen, die Leute, und sagt, hey, ich habe einen Stift. Ich habe einen Stift des Meisters.
Er hat diese Dekrete ja auch nicht im Oval Office unterzeichnet, sondern wo war das? In so einer Arena hat er den
Sowohl als auch.
Aufgestellt.
Sowohl als auch.
Und ist quasi vor Öffentlichkeit gemacht. Er hat praktisch aus dem Präsidenten sein eine Reality-Show gemacht. Das ist schon ziemlich irre, aber ob es nur Show ist, weiß ich nicht, weil zum Beispiel
Proud Boys, aber große Teile davon.
Ganz kurz, der Mann von den Proud Boys, Enrique Tarrio, 22 Jahre Haft, der von den Oath Keepers, Stuart Rhodes, 18 Jahre Haft.
Also die amerikanischen Neonazis, könnte man sagen.
Begnadigt. Und, ja. Und gleichzeitig und noch 1600 andere Leute, die bei dem Sturm auf das Kapitol dabei waren seinerzeit, alle begnadigt. Aber zumindest, was das Ende dieser Woken-Politik angeht, da hat er natürlich die Mehrheit der Amerikaner hinter sich. Und das haben die Demokraten nicht verstanden. Einer der Gründe auch, warum sie verloren haben. Das Überschießen der Wokeness.
Ja, wenn es um das Überschießen, und an manchen Universitäten sind die wirklich durchgeknallt da, geht, dann hat er sicherlich eine Mehrheit hinter sich. Und darum hat er das Ganze ja auch The Revolution of the Common Sense getauft, die Revolution der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes. Damit kommt man schon ein Stückchen weit, aber die Leute, die hinter ihm stehen, die ihn ja quasi auch wieder groß gemacht haben in den vergangenen 4 Jahren, nachdem er ja wirklich einfach krachend verloren hatte, die wollen ja viel mehr. Für die ist ja Wokeness nicht nur durchgetrallte Studenten, die ihre Professoren aus dem Saal jagen, weil sie irgendwelche Triggerworte gesagt haben, sondern für die ist Wokeness Abtreibung. Für die ist Wokeness ein Abtreibungsarzt, eine Abtreibungsärztin. Das ist woke Kultur. Und das wollen die auch weghaben. Damit hätte übrigens Donald Trump fast die Wahl verloren, weil er das eine Zeit lang nicht in den Griff bekommen hatte. Die Frage, wie stehst du eigentlich zum Abtreibungsrecht in den USA? Er vielleicht möchte eine, vielleicht sogar pragmatische Revolution des gesunden Menschenverstandes, und da könnte man ja nicht viel gegen haben. Aber die Leute hinter ihm, mindestens große Teile davon, wollen eine Kulturrevolution. Und zwar wirklich. Und sie wollen alles zurückdrehen, was seit den 10er Jahren passiert ist, oder seit den ersten Jahren der 20er Jahre, sondern die wollen alles zurückdrehen, was seit den 60er Jahren passiert ist. Dazu gehören dann in Wahrheit auch alle jene Programme, für die Martin Luther King stand, nämlich Affirmative Action, also den Versuch einer ziemlich schlecht behandelten Minderheit, nämlich den Schwarzen, vermittels staatlicher Eingriffe zu ihren Rechten zu verhelfen, auch gesellschaftlich. Wenn er das auch noch wegputzt, dann ist das wirklich der Rollback in die 50er.
Aber Sie haben eben gesagt Revolution, und das ist es ja auch, und so war auch die Stimmung. Es war eine revolutionäre Stimmung, eine Freude, sozusagen eine Begeisterung, wie nach einer gewonnenen Revolution, so wir haben es geschafft, wir haben unsere Gegner besiegt, wir sind die Guten, mit uns ist praktisch die Zukunft. Und das dann allerdings als Revolution des gesunden Menschenverstandes zu bezeichnen, ist natürlich echt ein großer Spaß, denn ein wichtiger Punkt in seiner Rede war, wir werden irre reich werden in der Zukunft. Und wir werden ganz, ganz viel Geld verdienen, und zwar, weil wir am meisten Öl und Gas haben von allen Ländern der Erde. Und wir werden dieses flüssige Gold unter unseren Füßen, wird uns dabei helfen, noch reicher zu werden. Das heißt also, Drill, Baby, Drill macht er, und die Leute stehen begeistert auf. Und selbst ich bin jetzt gar nicht so ein großer Klimaaktivist und so. Aber da läuft es einem doch echt kalt den Rücken runter, wenn die praktisch uns androhen. CO2-Ausstoß ist uns scheißegal. Wir holen das Zeug aus dem Boden und verbrennen und verpulvern es, bis die Schwarte kracht. Das ist echt unheimlich.
Ich bin mal gespannt, was der Markt macht. Also der Markt, der sich ja weltweit eher in Richtung erneuerbare Energien orientiert hat, selbst in China oder vielleicht auch gerade in China, weil die es so schwer haben mit der Umwelt, ob der von jetzt auf gleich in Amerika bereit ist zu sagen, okay, das war ein Irrtum mit dem Klimaschutz, nee, diese ganzen Investitionen, das werfen wir alles weg, alles klar, wieder Öl, wie in den 50ern, noch einmal Rollback in die 50er, und dann bauen wir Autos, die einfach 200 Liter Benzin brauchen auf 100 Kilometer. Das ist cool, das machen wir wieder. Ich weiß nicht, ob das so kommt. Der kann die E-Auto-Förderung streichen, und das wird was mit dem Verkauf von E-Autos in Amerika machen. Er kann die Förderung von Biden, dieses große Programm zusammenstreichen, das dafür gesorgt hat, dass in erneuerbare Energien subventioniert investiert werden kann. Aber kann er dem ganzen Markt die Nase rumdrehen? Da bin ich mal sehr gespannt. Kann er zum Beispiel in Kalifornien sagen, stopp mit allen Gesetzen, die den CO2-Ausstoß von Autos begrenzen. Das machen die dann nämlich, das können die auf ihrer staatlichen kalifornischen Ebene machen. Wir möchten, dass die Autos wieder verbrauchen dürfen und ausstoßen dürfen, was sie wollen. Das geht so einfach, glaube ich, nicht. Und ich glaube, dass selbst Donald Trump nicht stark genug ist, diesen Trend zu drehen. Er wird bestimmte Leute reich machen. Gleichzeitig würden, wenn die Amerikaner ernsthaft den Markt mit Öl fluten, die Preise verfallen. Das würde keinem was nutzen, selbst Donald Trump nicht. Und rechnen, dachte man ja immer, kann er.
Gut, es würde ja schon reichen, wenn er die Energie in Amerika so billig macht, dass praktisch der Wettbewerbsvorteil gar nicht mehr zu kontern ist und die letzten deutschen Firmen, die wir hier noch haben, die hier in Deutschland produzieren, dann sagen die, sorry Leute und so. Wie war das Wort von Habeck? Standortpatriotismus hin oder her? Da gehen wir jetzt doch lieber nach Arkansas oder so. Aber Blume, jetzt mal Spaß beiseite. Ah, das haben wir doch jetzt alle immer gelesen, gesagt, gehört und so. Das ist jetzt die Herausforderung für Europa. Europa muss sich jetzt und so. Aber wird Europa sich auch zusammenraufen? Oder wird Trump einfach Sonderdeals machen mit Frau Meloni und mit Herrn Tusk und mit Herrn Orban und so weiter? Und wir drehen dann Nase.
Ich möchte diese sehr, sehr kluge Frage mit Ja und Nein beantworten. Ja. Donald Trump wird es versuchen, den Block zu spalten. Es ist ja ein Block aus 27 Mitgliedstaaten mit vorgelagerter Insel im Nebel namens Großbritannien.
Ich dachte, Sie meinen Grönland.
Grönland auch. Aber ist Grönland eine Insel?
Grönland ist eine Insel.
Nein.
Grönland ist die größte Insel.
Grönland schwimmt nicht.
Grönland schwimmt. Also Inseln schwimmen nicht. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das haben Sie jetzt nicht wirklich. Inseln schwimmen nicht. Grönland ist die größte Insel. Mann, Grönland. Was ist denn los?
Googeln Sie das mal. So, ich rede derweil und Sie googeln mal schneller, ob Grönland eine Insel ist.
Größte Insel der Erde. Was wollen Sie denn?
Aber die ist doch festgetackert am Meeresboden.
Aber das sind Inseln doch immer. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erleben mich jetzt gerade etwas ratlos, weil der Kollege Blume dachte offensichtlich, dass sie Inseln schwimmen. Das finde ich ganz süß. Eigentlich, das ist ja total rührend, das meinen Sie nicht immer. Inseln schwimmen nicht. Das ist sehr, sehr lustig. Jetzt müssen Sie weitermachen. der Grund, also woran sie sehen, dass die Inseln nicht schwimmen, ist, dass sie, wenn sie dahin fliegen, dass sie
immer da sind, wo sie
eigentlich immer am gleichen Fleck befinden.
Na, die haben geankert.
Aha, ja.
Ja, okay, Augstein, wieder was gelernt. Das ist doch nicht schlecht. Also nochmal zu Ihrer blöden Frage. Der Handelsblock, über 400 Millionen Konsumenten, auch ganz gut bei Wohlstand, der ist echt so groß und so stark, dass übrigens mehr Konsumenten als in Amerika selber. Der Markt ist größer der EU. Den schubst auch Donald Trump nicht so einfach durch die Gegend. Und das sehen Sie schon daran, dass er natürlich im Wahlkampf gesagt hat, am ersten Tag haue ich den 25% Zolle über die Rübe, weil die nehmen uns ja alle nur aus, auch die Europäer. Dann hieß es so, ja, vielleicht sind es auch nur 10%, mal gucken mal. Und dann hat er es in seiner tollen Rede gar nicht mehr erwähnt. Und jetzt wird man mal reden und verhandeln und dann gucken wir mal, dann kaufen wir noch ein bisschen LNG-Gas oder von dem neuen frischen Öl, was er da bohrt. Und dann ist auch wieder Ruhe im Karton. Also was wirtschaftlich angeht, glaube ich, müssen sich die Europäer nicht verstecken, zum einen, und zum anderen nicht Sorge haben, dass man sie über den Tisch ziehen kann, wenn sie beieinander bleiben. Und ich glaube, das hat selbst Viktor Orban begriffen, der gegen die Handelspolitik und das absolute Monopol der EU-Kommission, diese Handelspolitik in der Welt zu verhandeln, nichts hat. Sonst hat er ganz viel gegen Brüssel, aber das ist halt auch in seinem Interesse. Anders bei der Sicherheit. Und da sind natürlich die Europäer und die Deutschen zuvorderst einfach erpressbar, weil wir nichts haben, weil wir blank sind auf der Naht, weil wir uns auf diese Arbeitsteilung verlassen haben und sogar unseren Teil in dieser Arbeitsteilung sträflich vernachlässigt haben. Und das rächt sich jetzt. Und man hätte es wissen können, denn wir hatten Donald Trump schon mal. Die erste Lektion ist offenkundig nicht gelernt worden. Jetzt lernen wir es schnell, schmerzhaft und teuer.
Gut, sicherheitsmäßig haben Sie gesagt, wie war das? Wir haben nichts. Das finde ich interessant, weil die Deutschen alleine geben für ihre Verteidigung jetzt schon nur unwesentlich weniger aus als die Russen. Alle zusammen geben, glaube ich, 5-mal, 10-mal, ich weiß nicht, 100-mal so viel aus wie die Russen für Militär. Aber wir sollen noch mehr Geld ausgeben, weil wir uns gegen die Russen schützen müssen. Wissen Sie, was mich echt beunruhigt? Fast mehr als Trump, weil der so weit weg ist. Das sind diese ganzen Eisenfresser aus Osteuropa und dem Baltikum, die jetzt immer überall gehört werden und laut gemacht werden. Die EU-Außenbeauftragte ist eine ganz besonders schräge Figur, die Frau aus Estland, Frau Kallas, die den wirklich klugen Mann abgelöst hat, der das vorher gemacht hat. Das war nämlich ein bedächtiger, kluger Typ, Herr Borrell. Jetzt Frau Kallas, eine echte Iron Lady, die vor allen Dingen die Balten, die können gar nicht genug aufrüsten gegen die Russen. Und das ist so irre. Und meine einzige Hoffnung ist, dass wenn die Amerikaner ihren Atomschirm oder ich weiß nicht was, oder ihren Sicherheitsschirm irgendwie so zurückfahren und so, dass die Europäer dann sehen, wie viel das kosten würde und dann denken, oh nee, ey, bevor wir so viel Geld selber ausgeben, versuchen wir uns lieber mit den Russen irgendwie so zu einigen. Das wäre meine Hoffnung, dass sie einfach die Kohle nicht ausgeben wollen, die das kostet.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Augstein, Sie wissen aber schon, was es bedeutet, sich mit Wladimir Putin so zu einigen, wie Sie das gerade sagten. Und das Lustige ist, ja, möglicherweise hängt die Rüstungslust, die sie den Balten unterstellen, damit zusammen, dass die schon mal erlebt haben, wie es sein kann, wenn man gezwungen wird, mit Russland, mit einem feindlich anti-westlich gesinnten Russland, das es damals war, Frieden machen zu müssen, nämlich platt gemacht zu werden. Und dann mitsamt seiner eigenen Kultur einfach zu verschwinden.
Na, offensichtlich sind die nicht verschwunden mit ihrer Kultur, sonst wären sie jetzt ja nicht mehr da. Das ist einfach offenbar
kontrafaktisch. Aber glauben Sie, dass...
Die Finnen haben auch die Neutralität gemacht, sozusagen. Unter,
und sind gerade der NATO beigetreten.
Unter Inkauf,
ja. Aus Gründen.
Aus Gründen, ganz genau. Aber wir müssen jetzt bitte nicht wieder die Genese des Ukraine-Krieges heraufbeten.
Ich wollte nur fragen,
ja.
Wollen wir wirklich unsere nationale Sicherheit, um mal ein großes Wort zu nehmen, unsere Landessicherheit darauf fußen lassen, dass die Bundeswehr nicht funktioniert, und das tut sie nicht, weil sie was anderes machen sollte, ganz egal, auf alle Fälle derzeit könnte sie unser Land nicht verteidigen.
Herr Blume,
Moment.
Auf
den guten Willen von Wladimir
Putin.
Ich
muss da deshalb rein, weil ich finde das so interessant. Es ist ein bisschen...
Antworten Sie doch auf die Frage. Wollen wir...
Nein, ich stelle dir eine Gegenfrage. Wollen Sie die Bundeswehr in einen Zustand bringen, dass sie mit Russland und gegen Russland Krieg führen kann? Wollen Sie das? Wollen Sie einen Krieg in Deutschland, auf deutschem Boden mit Russland führbar machen? Das wollen Sie ganz offensichtlich.
Bleiben Sie doch bei der...
Nein. Das ist totaler Wahnsinn. Wenn ich in Wisconsin oder nochmal Arkansas sitzen würde, würde ich sagen, ja, unbedingt sollten die Deutschen das machen. Ich bin sehr dafür, dass die Deutschen sich in die Lage bringen, mit den Russen Krieg zu führen. Von Wisconsin aus gesehen macht das total Sinn. Aber ich wohne ja in Berlin und da würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall, bitte nein, lieber nicht.
Sie haben Angst um Ihre schöne Villa?
Ja.
Noch einmal, meine Frage war doch ganz einfach. Worauf wollen wir unser Sicherheitsgefühl fußen lassen? Auf dem Vertrauen zu Wladimir Putin, und ich verspare mir jetzt alle Adjektive, und auf einer dysfunktionalen Bundeswehr, die nicht zur Abschreckung fähig ist. Denn das haben Sie mir jetzt unterschoben. Ich will einen Krieg führen. Nee, ich würde gerne einen verhindern. Da bin ich übrigens ganz nah bei Donald Trump. Die besten Kriege sind die, in die wir nicht ziehen müssen. Und wie macht er das? Durch Abrüstung seiner Armee? Ich glaube, er macht es anders.
I want to be a peacemaker and a unifier. That's what I want to be. A peacemaker and a unifier.
Sie wissen, was der Peacemaker ist,
fand
ne?
Ich, ja, fand ich total.
Die größtkalibrige Handfeuerwaffe, die es gibt.
Ich
da fliegt
ihr
jedes
ganz,
Mal die Hand weg, wenn sie die abfeuern.
Eine tolle Stelle in dieser Rede. Also
aber meine Frage. Bitte Antwort. Jetzt. Tick.
Tick, tick, tack, tick, tack. Die Vorstellung, dass die Russen, die nicht in der Lage sind, die Ukraine zu erobern, sich entschließen, ganz Europa zu erobern, ist so irre, dass ich zum Beispiel nicht bereit bin, dafür so viel Geld auszugeben, was wir nicht mehr haben. Ja, das ist meine Antwort, vollkommen richtig. Die schaffen es nicht mehr, mit der Ukraine fertig zu werden, aber wir sollen uns davor schützen, dass sie Polen, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Luxemburg, alles sich holen. Das ist so wahnsinnig. Das ist wahnsinnig auf einem Trump-Level. Und deshalb ist Ihre Frage falsch gestellt. Und falsch gestellte Fragen, doofe Fragen geben doofe Antworten. Ist leider so.
Darf ich Sie Alice Augstein nennen?
Ah ja?
Weil Sie antworten nie auf die Frage. Das tut sie auch nicht.
Mann, weil die Frage ist total bescheuert gestellt.
Ja, Putin, das sagt sie auch.
Putin wird Europa nicht angreifen. Putin kommt nicht mehr mit der Ukraine klar. Comprende? Capisce?
Ja, aber offenkundig hat er den Schluss daraus gezogen, dass er mit der Ukraine zumindest nicht schnell genug klar gekommen ist. Er kriegt ja sein Viertel bis ein Fünftel des Territoriums, wenn Donald Trump seine Pläne wahr macht. Das ist ja schon mal was, würde ich sagen. Und dann, sagen alle anderen, hat er seine Volkswirtschaft, die russische Volkswirtschaft, so umgestellt, dass er weiter rüsten muss, so ungefähr. Weil er sonst seinen Leuten nicht erklären kann, wie sie weiter ihre Gehälter bekommen sollen und ihr Leben fristen sollen. Und warum, was macht man dann mit der ganzen...
Wenn er Panzer gebaut hat, kann er nachher auch Kühlschränke bauen. Ich vermute mal, dass der Konversionsprozess auch gar nicht so langwierig ist.
Sie machen sich darüber lustig. Ich glaube, das ist das größte einzelne Ding von Unsicherheit und Unberechenbarkeit, das von Donald Trumps Präsidentschaft ausgehend nach Europa strahlt und unser Leben hier...
Nein.
Echt droht massiv zu verändern, weil wir nämlich tatsächlich, ja, haben Sie ja recht in der Sache, allergrößte Schwierigkeiten hätten, jenes Loch zu füllen, was ein Rückzug der Amerikaner bei konventionellen, aber eben auch atomaren Waffen reißen würde in unseren Schutzschirm, in unseren Sicherheitsschirm.
Das liegt daran, dass die Amerikaner auf ihre Weise schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auf Kriegswirtschaft umgestellt haben, denn die Kriegsindustrie ist in Amerika von einer solchen übermäßigen Bedeutung und nimmt einen solchen großen Anteil auch an dem öffentlichen Budget ein, dass sozusagen dieser Vergleich nicht führbar ist. Europa wird diese Lücke nicht füllen können und deshalb müssen wir nach anderen Wegen suchen. Lieber Kollege Blume, das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Und die Esten und die Polen, die sagen, wir müssen noch 5% und noch 8%, ich weiß nicht, wie viel vom BSW für die Verteidigung ausgeben. Das wird hoffentlich in den großen westeuropäischen Gesellschaften nicht vermittelbar sein. Denn die sind nicht so, Entschuldigung, nicht so belligerent, sagt man, glaube ich, auf Englisch, wie die Osteuropäer. Sorry, ist leider so.
Auch schon, wenn ich das sagen darf, alle ihre anderen Wege führen nach Moskau. Und das ist nicht so toll.
Moskau, Moskau, Türme aus rotem Gold.
Meinen Sie, das singt dann Donald Trump mit Wladimir Putin zusammen?
Ja, pass auf, ich habe goldene Zeiten,
goldene Türme.
Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ho, 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 hey.
Toll. Können wir mal ein neues Thema machen?
Ja, okay, wir machen ein neues Thema. Also ich habe ein neues Thema. Das ist auch lustig, aber irgendwie...
Nee, das ist nicht lustig.
So wie meine Kinder früher gesagt hätten, anders lustig, also eben gar nicht lustig. Anders lustig fand ich immer eine super Formulierung. Anders ist anders geil. Jette Nizart, ich sag's nochmal, ist eine meiner Lieblingspolitikerinnen, ist die Chefin der Jungen Grünen. Jette Nizart hat gesagt, die Unschuldsvermutung gibt es vor Gericht, okay, aber Parteien sind keine Gerichte und deshalb gibt es in Parteien keine Unschuldsvermutung. Ich finde, das schließt irgendwie die Klammer von Trump und auch zu Putin und auch zu Stalin, weil das ist im Grunde bedeutet, von meiner Warte aus seid ihr alle schuldig bis zum Beweis des Gegenteils.
Nein.
Oder es gibt auch gar keinen Beweis, Nein. Ihr bleibt einfach schuldig.
Nein, Punkt. Das ist falsch. Das ist falsch. Also in dieser Denkwelt, die eindeutig eine stalinistische ist, ist man schuldig, solange man nicht das Gegenteil beweisen kann. Wenn man das aber versucht,
ja.
Ach, genau. Ist man auch erst recht schuldig, weil man ja offenkundig etwas zu erklären hat.
Genau.
Und wer was zu erklären hat, hat was gemacht.
Ja, es ist
wer so was gemacht hat, hat Absichten gehabt. Wer Absichten gehabt hat, hat Gedanken gehabt. Das ist?
Stalin.
1984.
Achso, ah ja, okay. Wir müssen jetzt nur noch den Hörerinnen und Hörern erklären, worüber wir reden. Die Grünen, ja,
das
eine große
schön.
Deutsche Partei.
Vielleicht hätten wir das am Anfang.
Eine große
sollen.
Deutsche Partei, die mit einem kuscheligen Braunbär Werbung macht, Mensch, Robert, also diese Grünen sozusagen, haben in Berlin eine Affäre gerade, weil ein Berliner Bundestagsabgeordneter der Grünen in der Partei und in den Medien vor allen Dingen hingehängt wurde als Predator, als MeToo-Täter, als Frauenbegrabscher, als Ekelpaket. Und jetzt stellt sich raus, dass zumindest eine von den Frauen, die ihm das vorgeworfen hat, die gibt's gar nicht. Und der Sender RBB hat auch irgendwie vergessen, das zu recherchieren. Glücklicherweise gab es den Tagesspiegel. Die haben das dann mal recherchiert. Wer ist das eigentlich? Was sagt die? Stellt sich raus, die gibt es gar nicht.
Und ihre eidesstattliche Versicherung, die einer natürlich den Vorwürfen ein großes Gewicht verliehen, weil eine eidesstattliche Versicherung falsch abzugeben, ist eine echte Straftat. Das heißt, man denkt dann immer, naja, wenn da eine eidesstattliche Versicherung drunter liegt, dann muss das schon stimmen, genau. Weil das riskiert keiner.
Aber eine eidesstattliche Versicherung von jemandem, die es nicht gibt, die kann man dann auch nicht. Egal, jedenfalls die Frau, die das alles eingezettelt hat, die ist jetzt aus der Partei erstmal ausgetreten, um Schaden abzuwenden, übrigens von der Partei und nicht von dem Mann, der das Opfer dieser Geschichte ist, sondern von den echten betroffenen Frauen. Und jedenfalls dazu hat diese grüne Jugendchefin Frau Nizart eben gesagt, sie findet das im Prinzip richtig, wie das gelaufen ist, weil es gibt keine Unschuldsvermutung in Parteien. Wer das gedacht hat, der sollte nicht zu den Grünen gehen.
Nein,
ganz kurz. Das sind einfach, wir haben jetzt gesagt, Stalin, Putin und so. Das ist der pure Jakobinismus. Diese Frau Nizart würde auch Leute mit dem besten Gewissen unter die Guillotine schieben und sagen, aber es dient doch dem guten
Ja,
Zweck.
Nur mal halblang ausstellen, nur mal halblang.
Nö, das so, hat sie hier eindeutig
die sind
gemacht.
Da
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die Tradegate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier Tradegate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ja, also ich verteidige das in keinster Weise. Ich habe nur keine Lust, jetzt ähnlich radikal und durchgeknallt auf diese Frau zu reagieren, wie sie offenkundig selber ist.
Das war die gleiche Frau, die gesagt hat, Silvester, mancher erinnert sich noch, Männer, die ihre Hände beim Böllern verlieren, können damit keine Frauen mehr schlagen. Man könnte also auch sagen, dass diese Politikerin bei dem Thema...
Ja, okay. Jetzt haben wir also festgestellt, mit einem sehr großen Aufwand, ich hoffe, Sie sind noch nicht eingeschlafen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass diese junge Politikerin einen Riss in der Mütze hat, einen ganz schweren Riss in der Mütze und vielleicht besser nicht ein Amt, noch dazu ein herausgehobenes, in einer Partei, auch nicht bei den Grünen haben sollte. Okay, ja, das haben wir jetzt festgestellt, gut. Zur Vervollständigung der Sachlage möchte ich aber noch hinzufügen, es gibt noch weitere Vorwürfe gegen Herrn Gelbhaar, die der Aufklärung harren, wo es tatsächlich reale Menschen bzw. reale existierende Frauen sind, die da Vorwürfe erheben. Also ich finde, für einen totalen Freispruch ist es noch ein Tick zu früh. Für den Schuldspruch aber natürlich auch. Der Schuldspruch ist bereits ergangen, insofern bin ich auf Ihrer Seite. Das ging nicht, der Mann ist um seine mindestens politische Existenz gebracht, der steht nie wieder auf von diesem Ding, aber um seine private Existenz auch gebracht, das weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz klein. Skandal, Skandal und es ist auch so. Und gleichzeitig bin ich überrascht, ganz ehrlich, Augstein, über den Furor. Denn der Furor, wenn ich das sagen darf und sie psychologisieren darf, nächste Woche haben wir eine richtige Psychologin zu Gast in diesem Podcast, ein erster Gast überhaupt in diesem Podcast, Stefanie Stahl. Wenn ich sie schon mal vorab psychologisieren darf, dann würde ich sagen, da steckt eine Menge Wut auf die Grünen insgesamt. Oder?
Ich ganz kurz, weil Sie jetzt gesagt haben, nehmen wir jetzt den Spaß und die Polemik mal raus aus der Sache, weil in Wahrheit ist natürlich ernst. Ich finde, wenn die Chefin einer Jugendorganisation einer großen demokratischen Partei, die auftritt mit dem Image Zuversicht, Menschlichkeit, Zuverlässigkeit, irgendwie so menschelnd, das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt auftrete, wenn ihr mich wählt, werdet ihr alle reich, so wie praktisch die FDP, oder wenn ihr mich wählt, dann habt ihr jemanden, der euch in so einen warmen Pulloverarm nimmt. So. Wenn diese Frau auftritt mit einer Haltung, die zutiefst undemokratisch ist, die zutiefst entfremdet ist von unserem Rechtsstaat und unserem gesamten liberalen Gesellschaftssystem, die komplett auf einem Radikalitätslevel ist mit Trump und seinen Leuten, dann finde ich, es ist ein echtes Thema. Und zwar ist keine Kleinigkeit. Ich will es nur noch mal sagen, das ist ein echtes Problem, weil die Frau hat offensichtlich einen ganz schweren Sockenschuss und ist aber in dieser Partei ganz weit oben. Das ist wichtig zu sagen. So, und jetzt sagen wir
in
die Grünen.
In der Jugendorganisation. Jetzt müssen wir es dann
in der Jugendorganisation der Grünen. Ja gut, aber das sind alles Sprungbretter. Die wird in 5 Jahren ist die Parteichefin oder so. Hallo?
Nicht auszuschließen.
Also, so.
Aber jetzt, die Josos haben halt auch schon eine Menge.
Und jetzt zu den Grünen. So. Es ist natürlich kann das man Problem.
Die Frage ist ja folgende.
Sie haben doch gefragt.
Kann man von der durchgeknallten, Sie haben Sockenschuss gesagt, jungen Grünen-Vorsitzenden auf die Gesamtpartei schließen?
Ja, kann man. Weil das Problem ist der Überschuss an gutem Gewissen. Das ist das Problem. Ist ein Überschuss an gutem Gewissen, ein Überschuss an gerechtfertigt sein. Denn sie ist der Meinung, dass sie so auf der Seite des Rechts steht und der Richtigkeit, dass sie sozusagen die echten Opfer von sexuellem Übergriff schützt, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Das heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Und immer wenn sie sagen, der Zweck heiligt die Mittel, landen sie im Totalitarismus. Das ist so. Und das gibt es in der Geschichte. Das weiß diese Frau vermutlich nicht, weil sie sich vielleicht damit nicht beschäftigt hat. Aber es gibt die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts besteht aus Leuten, die gesagt haben, wir stehen auf der Seite des Rechts. Und die ganzen Opfer, die dabei weggemäht werden, des Richtigen, die Opfer, die da weggemäht werden, tut uns leid, lässt sich aber leider nicht verhindern. Und das ist, weiß ich nicht, finde es gerade heute, ehrlich gesagt, wenn wir uns über Trump aufregen und uns vor Putin schützen und so, würde ich sagen, dann sollten wir vielleicht erstmal unsere eigenen Sachen irgendwie so im Griff kriegen.
Also Putin finde ich jetzt eine Dimension oder 15 davon zu groß im Vergleich zu diesen Vorgängen, ganz ehrlich. Und noch einmal, ja, die Grünen leben von der Moralisierung ihrer Standpunkte, gerade auch beim Klimaschutz. Das hat sie in eine Hast und missionarischen Übereifer getrieben, der sich dann im Heizungsgesetz, und so banal und praktisch wird es dann, Bahn gebrochen hat, dass dem Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen hat, weil es so viele Menschen überfordert hat, oder zumindest so schien, als würde es sie überfordern, und keine richtigen Antworten darauf parat waren bei den Grünen. Weswegen man das dann zurücknehmen musste, neu machen musste. Jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem, der Schaden ist halt schon entstanden. Und das stimmt, das kommt aus diesem Furor bei den Grünen. Wir tun das Richtige. Wer sich uns in den Weg stellt, steht auf der falschen Seite der Geschichte. Okay. Aber ich glaube, dass die Grünen eigentlich daraus in größeren Teilen ihre Lektion gelernt haben. Diese Frau nicht. Und das hat sich jetzt auf ekligste Art und Weise Bahn gebrochen. Aber im Großen und Ganzen schon. Das heißt, die sind auf dem richtigen Pfad. Und so wie sie klingen, würden sie doch wahrscheinlich auch unterschreiben, am besten die verschwinden ganz, die Grünen.
Ja, aber die Frage ist, wofür man sie dann noch braucht. Die Grünen haben aber mal begonnen als moralisches Korrektiv der westdeutschen Parteienlandschaft. Okay, ist jetzt lange her, meinetwegen. Wenn sie das komplett hinter sich gelassen haben sollten, der moralische Ansatz an die Politik, was bleibt denn dann eigentlich von den Grünen? Weil das Klima und so, das kann es ja nicht sein. Das haben inzwischen alle im Programm. Dafür braucht man diese Partei schlicht nicht mehr.
Augstein, da bin ich vielleicht zu pragmatisch. Ein bisschen Moral in der Politik fände selbst ich ganz gut. Sie haben mir ja früher mal das Gegenteil unterstellt. Also eine Partei, die darauf ein bisschen ein Auge hat, die fände ich jetzt nicht schlecht. Haben die anderen aber auch, oder jeder auf seine Art und Weise versucht das vielleicht, mit Ausnahme einzelner randständiger Parteien. Aber die eigentliche Aufgabe, an der die Grünen jetzt das erste Mal in Regierungsverantwortung echt gescheitert sind, nämlich die Versöhnung eines großen, ambitionierten Klimaschutzes auf nationaler Ebene und europäischer Ebene mit den Notwendigkeiten von Wirtschaftswachstum, gesellschaftlichem halbwegs Konsens, keine Überforderung größerer Teile der Gesellschaft etc. etc. Diese Versöhnung hinzukriegen, ist ihnen in der Ampelregierung missglückt. Und das ist ihre Aufgabe für die Zukunft. Das will ich von denen sehen. Denn das muss ihre historische Mission sein. Und die ist ja, sehen wir gerade selber und stellen wir ja gerade fest, noch nicht erfüllt, bei weitem nicht erfüllt. Deutschland erreicht zwar seine nationalen Klimaschutzziele seit 3 Jahren in Folge schon und ist auf einem echt guten Pfad, der sogar noch verschärft worden ist. Und trotzdem ist man noch auf diesem Pfad. Aber die Versöhnung der Gesellschaft mit diesen Ambitionen, mit diesen Zielen, ist eben noch nicht geglückt. Die AfD kocht ihr ganzes Süppchen darauf, dass Windräder irgendwie in den Augen mancher Menschen hässlich ausschauen.
Ich finde, das haben Sie sehr schön fast Trumpesk ausgedrückt, was die historische Mission der Grünen für das goldene Zeitalter der Grünen ist, finde ich, haben Sie sehr schön formuliert, auf den Punkt gebracht. Ich fürchte nur, dass in dem Fall ist eben Robert Habeck leider kein Donald Trump.
Naja, Augstein, wenn man sich die Frisuren anschaut, auf jeden Fall ist in beiden ganz schön rumgewuschelt worden.
Tschüss, Blume, bis nächste Woche. Da sehen wir uns, hören wir uns wieder mit Deutschlands berühmtester, bekanntester Psychologin.
Stefanie Stahl, die mit uns einfach die großen Fragen der Zeit diskutieren will, gerade natürlich auch in diesem Wahlkampf. Also, wie geht man damit um, wenn sich Politiker öffentlich streiten? Wem kann man vertrauen? Was macht sie so unsympathisch, Augstein?
Diese Therapiesitzung wird länger dauern, als wir hier im Podcast Zeit haben. Blume, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.